Ja, wie viel genug ist genug? Ein ständiges Gefühl des Mangels führt unseres Erachtens nicht zu bleibender Zufriedenheit. Wir streben danach, eine genügsame Grundhaltung zu kultivieren. Kurz nachdem ich das Thema für diesen Gottesdienst erfahren habe, bin ich im Internet auf dieses Zitat gestoßen. Einfach bei Facebook so gesehen, plötzlich eine genügsame Bank. Zwei Finanzfachleute und ein Philosoph machen sich da in diesem Projekt, ist noch nicht da die Bank, erstmal Gedanken, wie muss denn eine Bank aussehen, deren Gier oder die Gier ihrer Leiter nicht dazu führt, dass unser ganzes Wirtschaftssystem in Gefahr gerät, wie wir das bei der Finanzkrise vor einigen Jahren erlebt haben. Ja, das Thema bewegt offensichtlich. Eine andere Zahl, die man damit verbindet, ist seit diesem Sommer 222 Millionen. 222 Millionen Euro ist die neue Rekordablöse, die ein Fußballverein einem anderen dafür bezahlt hat, dass der Spieler vorzeitig wechseln kann. Und ich hatte so den Eindruck bei den Gesprächen und bei dem, was so in den Medien zu diesen Themen kam, bei Investmentbanking und bei Fußballablösen sind sich eigentlich alle ziemlich einig, das ist Gier, das ist maßlos, das kann so nicht richtig sein. Aber ich möchte mich an diesen Extremen nicht lange aufhalten, weil ich mich frage, welche Relevanz das denn für mich und für mein Leben hat. Und deswegen möchte ich gerne die Zeit nutzen, dass wir uns ganz persönlich mit der Frage auseinandersetzen, wie viel genug ist denn für mich genug oder wie viel genug ist denn für dich genug? Ich habe einen Bibeltext dazu mitgebracht, der sehr schön deutlich macht, warum ich gerne in der Bibel lese. Es geht in diesem Text eben nicht darum, dass wir unseren Verstand ausschalten und konkrete Anweisungen kriegen, nach denen wir uns dann fernsteuern lassen, sondern es geht darum, dass Gott in unser Leben sprechen möchte und in unser Leben spricht. Und unser Verstand bleibt wach oder darf wach bleiben und im Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint und dass er gute Sachen zu lehren hat, nehmen wir auf, was er für unser Leben zu sagen hat. Das bedeutet nicht, dass in der Bibel nicht einige Sachen stehen, die wir mit dem Verstand nicht so richtig fassen können, aber es geht nicht darum, unseren Verstand auszuschalten. Und deswegen lade ich euch ein, mit wachem Verstand den Bibeltext euch mal anzuhören. Der steht in 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ja. Den Timotheusbrief, den schreibt Paulus eben an Timotheus, der eine Gemeinde zu leiten hatte und der von Paulus da in einigen Fragen beraten und ermutigt wurde. Da gab es Menschen mit christlichen Verhaltensmustern, die aber ihre eigenen Vorteile im Sinn hatten, die sich selbst bereichern wollten und teilweise anscheinend sogar bereichert haben. Das Problem ist offensichtlich ziemlich alt und weit verbreitet. Und warum ist es so? Die Bibel sagt uns, das Problem, das sind wir. Das Problem ist der Mensch. Das ist unser Herz. Die Menschen sind Sünder. Und unser Herz ist durch die Sünde verdorben. Ein Fußballmanager hat zu dem Thema Ablösen gesagt, natürlich ist die menschliche Gier normal. Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, da uns so sehr darüber aufregen. Und Josef Müller, der Steuerberater und Vermögensberater, der ehemalige, der vor einiger Zeit hier bei uns auch im Gottesdienst war, hat seine Beobachtung mit denen, die ich mal die Reichen und Schönen nennen will, er sprach immer von der High Society, die hat er so beschrieben, die viel haben, die wollen immer mehr. Mir ist noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, ich habe jetzt genug. Für die menschliche Natur gilt deswegen das, was bei der Sarah für die Kleidung gilt, man kann nie genug haben. Und Paulus warnt Timotheus bzw. die Gemeinde davor, dass wir dieser menschlichen Eigenschaft, um nicht zu sagen, diesem menschlichen Trieb, nicht einfach freien Lauf zu lassen. Er sagt, Habgier ist eine der größten Triebfedern für zerstörerisches Verhalten. Ich lese nochmal die Verse 9 und 10, wie hart die sind, wie krass die sind. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Streben nach Reichtum bringt uns in Gefahr. Wir verlieren unsere Freiheit, wir verlieren irgendwie die Kontrolle über unser ganzes Leben. Jesus nennt das, dass wir uns zu Sklaven des Geldes machen. Wie sieht das aus in unserem Alltag, in unserer Zeit? Überstunden sind sicher noch relativ normal, aber so interner Leistungsdruck, dass man sich immer beweisen muss, besser dastehen muss, womöglich als der Kollege im Kampf um eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung, das ist schon Druck. Und dann kommt man irgendwann vielleicht mal an den Punkt, wo man sich fragen muss, egal was einen jetzt dazu bewegt, dass man da besser sein will oder besser dastehen will, wo man sich fragt, ob ich einen moralischen Kompromiss jetzt eingehe oder nicht eingehe. Und das ist, denke ich, kommt immer wieder vor, dass wir uns da versuchen lassen, dass wir ihn eingehen. Und dann kommt das schlechte Gewissen, dann kommen die Selbstzweifel, vielleicht Scham. Und auf einmal ist das, was Paulus Verstricken nennt. Ja, man hat so das Gefühl, das wächst mir alles über den Kopf. Das bekommt ein Eigenleben. Und vielleicht ist der ein oder andere von uns irgendwann an den Punkt gekommen, wo ihm aufgefallen ist, dass vor lauter Beruf, Karriere oder sonstige Wege reich zu werden, vielleicht irgendein Hobby, Gott in den Hintergrund geraten ist. Deswegen, weil das so häufig passiert, sagt Paulus, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Die Bibel macht ganz deutlich, Gier ist normal, aber sie ist nicht gut. Und deswegen schlage ich vor, dass wir uns die ansehen, die reich werden wollen, dass wir das beobachten. Nicht um sie zu beurteilen oder zu richten, sondern um was über die Konsequenzen zu erfahren, die das hat, wenn man so lebt. Wenn man mit dem Wunsch lebt, reich werden zu wollen. Und es gibt in den Medien, gerade in den Sendungen, wo Leute, die bisher nicht viel haben, reich werden wollen, einige, die das ganz offen zugeben. Und da habe ich zwei Dinge beobachtet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beobachtung teilen könnt. Das eine ist, die kriegen nie genug. Da ist niemand, der sagt, ich habe es jetzt geschafft, mit dem, was ich jetzt habe, bin ich zufrieden. Oder wenn wir versuchen, unseren Lebenssinn, unsere Erfüllung darin zu finden, wie viel wir besitzen, dann kriegen wir nicht genug. Und das Zweite, was ich beobachtet habe, ist, dass sie dieses Reichwerdenwollen davon abhält, sich mit wichtigen Dingen zu beschäftigen. Dass sie keine Zeit haben für Familie, für Freunde, für gesunde Beziehungen, für Gott. Und das ist kurzsichtig, weil es eine Sache ignoriert, die vor uns allen liegt. Wir müssen sterben, wir müssen irgendwann diese Welt wieder verlassen. Unser Leben lang Dinge anzuschaffen, die wir nachher nicht behalten können, das bringt einfach nichts. Das ist nicht vernünftig, nicht sinnvoll. Und die Bibel zeigt uns eine Alternative. Direkt im ersten Vers von diesem Text, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Frömmigkeit, vielleicht nicht so ein passender oder nicht so ein einfacher Begriff. In einer anderen Übersetzung heißt es einfach Ehrfurcht vor Gott. In der Gemeinde von Timotheus gab es offensichtlich Leute, die einen frommen Eindruck gemacht haben, die sogar Leitungspositionen angestrebt haben. Aber ihr Herz, war das Problem. Sie haben den persönlichen Vorteil, den materiellen Gewinn gesucht. Und der Gewinn ist zwar die Frömmigkeit, die Ehrfurcht vor Gott, aber es geht nicht um den Lebensstil, sondern um das Herz. Jesus nennt das, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das, was ihr anstreben sollt, ist nicht reich werden zu wollen, sondern Gott die Ehre zu geben. Und ich glaube, dass das eine befreiende Wirkung hat. Ich kann zufrieden sein. Ich muss nicht immer mehr haben. Ich bin zufrieden, wie Gott mich versorgt. Und Gott erkennt unsere Bedürfnisse an. Die Bibel ist da auch nicht irgendwie wirklichkeitsfremd oder so. Wer am Verhungern ist oder am Erfrieren, der ist nicht zufrieden. Der hat einen Mangel. Was Genügsamkeit ausmacht, ist, dass sie unterscheidet zwischen dem, was wir wirklich brauchen und dem, was wir gerne haben wollen. Und die Liste der materiellen Dinge, die wir wirklich, wirklich brauchen, die ist sehr, sehr kurz. Nahrung und Kleidung, und ich weiß nicht, ob es zulässig ist, wenn wir für unsere Klimazone noch die Ergänzung machen, irgendwo so vier Wände und ein Dach über dem Kopf, ist sicherlich kein Fehler. Nahrung und Kleider, das kann mir genug sein. Das macht mich frei. Ich kann Gedanken, Energie, Zeit für die Dinge einsetzen, die mir wichtig sind. Ich kann dankbar sein für das, was ich habe, und ich kann mich an all dem größeren oder kleineren Luxus erfreuen. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir beigebracht haben, dass Nutella und Cornflakes Luxus sind, woran man sich freuen kann, wofür man dankbar sein kann, was man aber nicht braucht. Und weder meine Eltern noch Gott lehren Genügsamkeit, um uns zu unterdrücken, damit man weniger geben muss. Gott will uns mit allem versorgen, was wir brauchen, und er will uns viel mehr schenken, als wir uns vorstellen können. Aber er möchte nicht, dass wir uns von falschen Dingen abhängig machen. Das ist jetzt soweit erstmal mit der Genügsamkeit auch kein exklusiv christlicher Gedanke. Ich habe vor 2 Wochen nochmal das Lied im Radio gehört von Silbermond, Leichtes Gepäck. Da heißt es in einem Vers: Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten. Und das ist der Moment, wo Menschen, die reich werden wollen, plötzlich merken, dass sie zwar jetzt viel besitzen, aber es keinen Sinn macht. Und weiter dann: Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Das ist die Tugend der Genügsamkeit. Genügsamkeit gibt es nicht nur bei Christen. Die gab es schon in der griechischen Philosophie, die war da sehr hoch im Kurs, und die gibt es auch noch bei Silbermond. Das Wort Tugend, das steht für einen Gedanken von tüchtig, von brauchbar, von geeignet für eine ehrenvolle Aufgabe. Und das ist unabhängig von der Sprache. Das ist im Griechischen so, das ist im Lateinischen so und das ist im Deutschen auch so. Und ich bin überzeugt, dass das erstmal so kein biblischer Ansatz ist. Aus einem ganz bestimmten Grund. Gott gebraucht aus seiner großen Gnade Versager, um die Welt zu verändern. Menschen, die jeden Tag versagen darin, das zu tun, was sie für richtig halten, kann Gott gebrauchen. Aber Genügsamkeit ist auch in der Bibel offensichtlich eine positiv besetzte Charaktereigenschaft. Nur sollen wir jetzt nach Tugendhaftigkeit streben, wenn wir in der Gemeinde ständig von Tugend hören? Sollen wir uns bemühen, bessere Menschen zu werden, damit Gott uns endlich besser gebrauchen kann? Da geht es mir einfach darum, dass wir das, was wir zu diesem Thema hören, richtig einordnen. Habgier schadet, ja. Genügsamkeit ist gut für uns, aber die Frage ist, wie kommen wir zu mehr Genügsamkeit in unserem Leben, letzten Endes in uns selbst, in unserem Charakter? Und als ich mir die Frage gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass ein Vers, der uns letztes Jahr ziemlich intensiv begleitet hat, da ein Schlüssel für sein kann. In Römer 12, da heißt es, ich lese immer nur einen kleinen Ausschnitt: Ich ermahne euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott zur Verfügung stellt. Das ist die Aufforderung zu einer Handlung. nämlich die Handlung, uns Gott hinzugeben, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und ein bisschen weiter hinten, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Das ist passiv. Da lassen wir etwas mit uns machen. Und das ist unseren Charakter zu ändern. In dem Fall die Art, wie wir denken. Wir haben also die Wahl. Das betrifft den aktiven Teil. Wir haben die Wahl, ob wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und da gibt es durchaus eine fromme Variante, dass man sich bemüht, ein besserer Mensch zu werden und alles richtig zu machen. Und es gibt die Variante, die man außerhalb der Gemeinde oft sieht, dass die Leute einfach reich werden wollen, Erfolg haben wollen oder an sonstige Ziele kommen wollen. Und die andere Wahl, die wir haben, ist, dass wir unser Leben ganz Gott abgeben. Und das macht Sinn. Das ist nichts Dummes, was Gott da von uns will. Sondern wenn wir die Möglichkeit haben, etwas zu tun, was über unseren Tod hinaus bleibenden Wert hat, vorausgesetzt, wenn wir nach dem Tod weiterleben und das, was wir heute besitzen, dann einfach nichts mehr zählt, dann ist Reichwerden einfach kein lohnendes Lebensziel. Und ich glaube, ganz, ganz viele von euch, wenn nicht alle, werden mir dazu stimmen. Das Problem bringt eine beliebte Serienfigur gut auf den Punkt. Dr. House, so ein zynischer Arzt, der sagt, Menschen ändern sich nie. Und es stimmt, wir können uns nicht ändern, aber Gott kann uns wirklich tiefgreifend verändern. Und deswegen, wenn wir aus diesem Streben nach Besitz, aus dieser Habgier, die in uns steckt, rauskommen wollen, wenn wir Genügsamkeit, Dankbarkeit und Zufriedenheit in unserem Leben haben möchten, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir Gott unser Leben anvertrauen können. Und Paulus versichert an anderer Stelle, Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Jesus auch an dieser Stelle, die ich eben schon zitiert habe. Gott allein ist genug. Und ich kann das bestätigen. Seit ich ein kleines Kind bin, habe ich immer wieder die Entscheidung erneuert, dass ich mein Leben Gott anvertrauen will. Dass ich im Alltag auch ganz mich ihm zur Verfügung stellen will. Und er hat mich nie enttäuscht. Ich habe ihn nicht immer verstanden und er hat mir wirklich bei weitem nicht alles gegeben, was ich mir gewünscht habe. Aber er hat mich immer versorgt und er hat mir viel mehr geschenkt, als ich mir hätte vorstellen können. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn ich weiß besser als jeder andere, dass ich das nicht verdient habe. Genügsamkeit bedeutet im Sinne der Bibel deshalb immer auch, dass wir Gottes Souveränität anerkennen, dass er entscheidet, was wir wirklich brauchen, dass wir aber andererseits auch seine Güte anerkennen, dass er es gut mit uns meint und uns vieles geben will. Es gibt da ein wunderschönes Bild für in der Bibel, in Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Durch den Glauben daran verändert Gott unser Herz. Wie viel genug ist genug? Es ist ganz menschlich, dass wir das Gefühl haben, wir können nie genug bekommen. Das steckt in jedem von uns. Aber wir brauchen Nahrung und Kleidung. Und wir können, denke ich, alle sehr dankbar sein dafür, wie wir hier versorgt sind. Und wenn wir Gott vertrauen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann können wir uns darauf verlassen, dass er erstens unseren Charakter verändern kann und dass er uns zweitens mit dem versorgen kann, was wir wirklich brauchen. Ich nutze 365 Steps oder erspare mir das komplett auf Englisch. Das ist eine App für Jugendliche. Es gibt aber keine Alterskontrolle. Ich darf die auch nutzen. Und sie fordert uns heraus, unseren Glauben im Alltag zu leben. Sie nennen das Challenge, Herausforderung. Und die Challenge vom Erntedankfest, die habe ich euch mitgebracht. Mach deshalb die nächste Woche zu einer Erntedankwoche, wo du Gott für jedes Essen ganz bewusst dankst. Ich lade euch ein, da mitzumachen, weil ich glaube, dass das ein Weg sein kann, dass wir uns bewusst machen, was Gott uns schenkt und wie gut er uns versorgt, dass das ein Weg sein kann, wie Gott unser Herz verändert, unser Denken erneuert. Lasst uns gemeinsam unseren Vater im Himmel bitten, dass er uns durch seinen Geist zeigt, wie wir unser Leben ihm anvertrauen können und dass wir lernen, mit dem zufrieden zu sein und dankbar für das zu sein, was er uns gibt. Ja, ich möchte beten und ihr dürft ruhig sitzen bleiben dafür. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir so sehr für dein Wort, dass du uns Gutes lehrst und in unseren Alltag sprichst. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns Habgier und reich werden wollen und diesen Drang einfach nimmst und ersetzt durch deine guten Eigenschaften, dass wir dankbar sind und zufrieden und dass wir es lernen, auf dich zu vertrauen und auf, ja, mit dem zufrieden zu sein, was du uns schenken willst. Segne du diesen Tag, segne du die kommende Woche, geh mit jedem Einzelnen, dass er, ja, dass sein Denken erneuert wird und wir zu deiner Ehre genügsam leben können. Amen.